sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 125. Folge von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Diese 125. Folge soll heute mal nicht hundertprozentig auf die USL fokussiert sein, denn es gab ja noch einen ganz anderen, deutlich älteren Wettbewerb, und zwar den Lammerhand US Open Cup, quasi den DFB-Pokal der USA. Über den wollen wir heute hauptsächlich reden, und dafür habe ich mir die beste Co-Hostin der Welt ausgesucht, denn heute, wie auch in allen 124 Folgen davor, bin ich nicht alleine, sondern Anne ist auch wieder mit dabei.
Schönen guten Abend oder morgen, Mittag, was auch immer.
Bevor wir in die Spiele und in die Analysen gehen, möchte ich gleich kurz mal in die erste News gehen zum Open Cup. Denn heute wurde bekannt, dass der US Open Cup eine neue TV-Rechte-Regelung bekommen hat. Und zwar wird der amerikanische TV-Sender CBS die Übertragungsrechte für diesen und für den nächsten Open Cup haben, ab der jeweils dritten Runde bis zum Finale. Für dich, liebe Anne, die ja gerne auch in den USA ist und die ja auch ein bisschen mehr in der lokalen Community steckt, aufgrund deiner diversen Chatgruppen und ähnliches, was hältst du davon, dass die Spiele nicht komplett auf YouTube übertragen werden, sondern schon einen, nennen wir es mal, seriösen TV-Anbieter bekommen werden?
Also das hat Vor- und Nachteile. Für die Fans in den USA kann das natürlich von Vorteil sein, auch wenn ich vermute, dass auch da viel wahrscheinlich mit Stream-Abos oder generell mit Abos gearbeitet werden wird. Aber trotzdem hast du die Möglichkeit, die Spiele in vernünftiger Qualität und vor allem auch sicher sehen zu können und nicht wie in den Jahren zuvor, wo dann eher immer unsicherer war. Sieht man sie denn jetzt irgendwie, überträgt sie irgendwer? Vielleicht kann man auch technisch ein paar mehr Ansprüche jetzt stellen, dass vielleicht mehr als eine Kamera mit dabei ist und man die Spiele dann auch vernünftiger sehen kann. Allerdings hat das für all diejenigen, die nicht in den USA sind, durchaus Nachteile, weil wir haben im Prinzip keine Möglichkeit, die Spiele ab der dritten Runde dann zu sehen. Bei den Streaming-Anbietern oder bei den Anbietern, die jetzt genannt sind, zum Teil, also Paramount beispielsweise, gibt es zwar auch in Deutschland, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass der europäische Markt damit inbegriffen ist und dass man die Spiele mit einem europäischen Account und Standort sehen könnte, sondern die sind ziemlich sicher eigentlich nur auf den US-Markt beschränkt, sodass ja die Europäer es dann an sich gar nicht sehen könnten, außer mit einem VPN-Client, was ja auch nicht ideal ist. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Aus europäischer Sicht oder aus Nicht-US-Sicht nicht ganz ideal, aus US-Sicht natürlich cool, dass man da einen festen und professionellen Stream oder Übertragungspartner hat.
Gehe ich mit, würde ich auch gar nicht mehr groß drauf eingehen, weil das auch genau meine Sicht ist. Ich will nur lobend erwähnen, dass ich es schön finde, dass es diesmal keine VPN bedürfte, um die Spiele zu gucken. Denn letztes Jahr in den ersten Runden wurden die Stimme auch auf YouTube gezeigt und auch auf den jeweiligen Webseiten der USL, MLS und US-Verband. Nur waren da auch die Livestreams auf YouTube hinter einer Geoblockade gesteckt, so dass du dann auch da eine VPN brauchtest. Das war dieses Jahr nicht so, was ich schon mal einen kleinen Schritt in die richtige Richtung finde. Und beim Rest, naja, das meine ich, also halt quasi die YouTube-Spiele waren wenigstens so zum Gucken, weil ja letztes Jahr halt groß Werbung gemacht worden ist mit, hey, alle Spiele könnt ihr euch angucken, live, unbeschränkt. Und ja, und dann brauchte ich eine VPN, um das unbeschränkte Video zu gucken oder den Stream zu gucken. Deswegen schön, dass die YouTube-Spiele auch wirklich ohne Geoblocking dieses Jahr waren. Und beim Rest ab Runde 3 hast du es eigentlich schon sehr gut erklärt. Ja, bevor wir uns in die zwei Spiele gehen, die wir für euch rausgesucht haben und näher analysieren wollen, gleich mal die Frage an dich, liebe Anne. Von den zahlreichen Paarungen zwischen Amateuren und Profis oder Semi-Pros und Amateuren, was waren denn so für dich ein paar Überraschungen, die dich, ja, nicht nur überrascht, sondern auch vielleicht sogar begeistert haben?
weniger überrascht, wobei, doch, also es hätte mich nicht überrascht, wenn es auch andersrum gewesen wäre, aber positiv begeistert hat mich, dass Hartford es geschafft hat zu gewinnen. Okay, sie haben gegen ein Amateurteam gespielt, gegen die New York Shockers, haben die Shockers dann ein bisschen geschockt und 3-0 gewonnen. Aber ehrlich gesagt, Hartford muss man leider zurzeit zutrauen, dass auch sie so eine Partie verlieren könnten. Von daher war ich da durchaus positiv überrascht. Ansonsten gab es ja so die ein oder andere Partie, die dann doch überraschend eng ausgegangen ist oder überraschend knapp. Eine der Partien besprechen wir ja. Die andere Partie war auf jeden Fall ja auch Indie gewesen, die sehr, sehr ja, knapp, könnte man wirklich sagen, oder so im letzten Zuge es noch geschafft haben, diese Partie zu gewinnen. Ansonsten hätte es auch da ganz schön böse enden können. Und eigentlich, Indie sage ich schon, Charlotte Independence war es so rum. Die hat nämlich gegen die Long Island Rough Riders gespielt und dann nur mit 2-3 gewonnen. Das ist schon sehr überraschend, finde ich.
Kann ich so unterschreiben. Ja, es gab am Ende durchaus einige Ergebnisse, die auch den kleineren Teams geholfen haben. Also am ersten Spieltag zum Beispiel hat Foro SC, ein Amateurteam aus Texas, Texoma rausgeworfen, das neue League One Team zum Beispiel. Das war schon eine kleine Überraschung. Am zweiten Tag der ersten Runde gab es auch wieder ein paar so eine Ergebnisse. Zum Beispiel hat El Farolito, das Burrito Team aus San Francisco, die Jungs von Real Monas rausgeworfen, also dem U23-Team von Salt Lake aus der MLS. Und ja, dann gab es zum Beispiel noch Birmingham, die gegen die Little Rock Rangers verloren haben, auch ein Amateurteam. Oder dann noch am letzten Tag, was mir mit am meisten gefallen hat, Cincinnati 2 ist rausgeflogen, auch wieder ein MLS Next Pro Team. Und die haben gegen die New York Pan-Cypian Freedoms gewonnen. Ein doch sehr altes Amateurteam aus New York. Die haben auch schon mehrmals einen Open Cup gewonnen vor ewigen Jahren. Ja, und so gab es so, wie man es kennt, im Open Cup auch in der ersten Runde wieder ein paar Überraschungen. Was ich durchaus schön fand und auch gespannt finde, was das für Ergebnisse haben wird. Und um gleich bei Überraschungen zu bleiben, lass uns doch mal ein bisschen tiefer in das Virginia Derby einsteigen. Denn wir hatten ja da die Partie zwischen den Richmond Kickers aus der USL League One und dem Amateurteam Virginia Dream. Was waren so deine ersten oder generellen Eindrücke?
Also, wenn man es ganz grob zusammenfassen würde, dann war mein Eindruck enttäuschend von den Richmond Kickers, die irgendwie so gar nicht im Spiel waren. Man hat durchaus feststellen können, dass sie technisch besser sind, eigentlich. Sie hatten auch vereinzelte Chancen, aber so richtig gezündet hat es in dieser Partie nicht. Sie haben nicht so gewirkt, als würden sie gewinnen wollen. Im Prinzip haben sie gespielt wie die US-Nationalmannschaft. Sie sind technisch das bessere Team, aber da war nicht viel Ehrgeiz hinter, oder es wirkte zumindest nicht so, dass sie da gewinnen wollen.
Ich bin ehrlich, in der Partie habe ich wieder gemerkt, warum Pablo Jara vielleicht doch nicht mehr die Nummer 1 bei Richmond ist. Ich hatte mich vor der Saison gewundert, warum er es nicht geworden ist. Mir wurde es dann von den Richmond-Fans erklärt. Und ich fand, bei durchaus einem, zwei der Toren sah er nicht wirklich gut aus im Tor von den Kickers. Und ja, das war so mein Haupteindruck. Gehen wir gleich mal in die erste Szene. Denn in der 8. Minute bekommen die Amateure einen Foul-Elfmeter, den sie auch verwandeln. Da fand ich das Foul irgendwie sehr interessant. Also beide Spieler laufen in den Strafraum rein, reiben sich aneinander, als wären sie ja eine Katze und ein Bein eines Menschen. Der Spieler von den Kickers quasi schubst die so ein bisschen mit einer Art Hüftcheck zu Boden, oder andere lässt sich so ein bisschen zu Boden fallen. Das reichte dann als Grund für den Foul-Elfmeter aus. Und Virginia Dream geht in Führung.
Also den Elfmeter hätte man aber auf jeden Fall schon allein dafür geben müssen, dass es so dermaßen schlecht verteidigt war. Also quasi einfach schon mal Elfmeter wegen schlecht.
Ja, gehe ich mit. Elfmeter wegen schlecht und mal ein sehr kurioses Elfmeter-Foul. Nicht die typische Holzhacker-Grätsche, sondern einfach nur mit dem Hintern quasi zu Boden gekuschelt.
Es gibt in der ersten Halbzeit noch ein weiteres Tor. Man hat schon gesehen irgendwie, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, so die Richmond Kickers sind eigentlich technisch das bessere Team. Sie hatten auch die eine oder andere Chance, aber da war auch in der Regel nicht so wahnsinnig viel Gutes dabei, wo man dann sagen könnte, ja okay, das wäre eine hundertprozentige Chance gewesen. Es gibt allerdings in der 36. Minute eine Situation, die sie sehr gut ausnutzen. Und in dem Fall ist es einfach ja so eine klassische Passsituation. Der eine ist ja noch weit rechts oder relativ weit rechts, passt zu seinem Mitspieler, der steht ja mittig am Strafraum, hat ja eine ganz gute Position. In dem Fall ist es Warren. Und der wird eigentlich gar nicht angegriffen von den Verteidigern, kann sich den Ball dann noch gut zurechtlegen und dann den Ball ins obere linke Eck machen. Der Ausgleich für die Kickers, da haben sie durchaus spielerisch auch mal gezeigt, was sie können, beziehungsweise klar, auch die Verteidigung hat sie da sehr einfach gemacht.
Gehe ich durchaus mit. Ich fand, dass sich Joe Rice im Tor von Virginias Dream sehr gut geschlagen hat, auch in der ersten Halbzeit und auch später nochmal. Also der wirkte durchaus noch fit für das USA-Level. Und da hatte Richmond einen schnellen Ausgleich doch verhindern können. Das war dann wirklich ein schönes Tor, was dann nicht haltbar gewesen ist.
Ja, an der Stelle die Verteidiger hätten da vorher angreifen müssen. Der Torhüter ist in dem Fall der letzte Mann, der vielleicht nochmal was regeln könnte, aber dem gebe ich da keine Schuld.
Stichwort Torwart und Schuld geben. Die zweite Halbzeit beginnt quasi szenentechnisch mit einem Freistoß für die Jungs von Virginia Dream. Die Szene, die jetzt gleich folgt, war eigentlich sehr klassisch, aber der erste Grund, wo ich viel Kritik am Torwart von Richmond gelesen habe. Es gab einen Freistoß von den Amateuren. Der Ball fliegt zum rechten Pfosten, wird von dort in die Mitte zurückgeköpft und von dort geht der Ball mit einem weiteren Kopfball ins Tor von den Kickers. Was viele kritisiert haben und ich auch durchaus nachvollziehen kann, ist, dass Pablo Jara, also der Keeper von Richmond, doch sehr langsam reagiert hat und da war halt der Ball gefühlt schon im Tor, als er geschaltet hat, dass der Ball über ihn hinweggeflogen ist. So gehen die Amateure erneut in Führung durch eine doch recht einfach zu verteidigende und ja, ich würde schon sagen standardmäßige Freistoßsituation.
Sie bauen diese Führung sogar auch noch aus. In der 61. Minute und da muss man an der Stelle dann die Richmond-Verteidiger kritisieren, die sich sehr, sehr leicht ausspinnen lassen. Und es ist nicht nur ein oder zwei Verteidiger, sondern es sind drei oder vier Verteidiger, die an sich gar nicht so falsch stehen. Aber trotzdem schaffen es die Virginia-Spieler, sich da durchzumogeln, durchzutanzen und eine gute Position zu finden, um dann ja, kurz vor der Strafraumlinie zu stehen und einfach mal aufs Tor zu schießen. Also das ist... darf an sich an der Stelle eigentlich gar nicht passieren. Passiert. Jara am Tor kann den Ball eigentlich auch noch halten. Also so mehr oder weniger, er kommt mit der Hand noch ran. Allerdings nicht stark genug. Der Ball geht trotzdem, obwohl er so ein bisschen abgefedert wird, noch ins Tor. Das ist dann, wie gesagt, der Ausbau der Führung. Aber die ganze Situation vorne bei den Verteidigern war wirklich nicht das Niveau, was sie haben sollten.
Auch wieder eine der Szenen, wo ich viel Kritik über Jara gelesen habe. Anschließend gibt Richmond nochmal alles, versucht die Amateure aus Virginia nochmal an die Wand zu spielen. Aber Joe Rice, der ehemalige Hartford-Keeper, kommt mit einigen guten Paraden nochmal zur Stelle. Am Ende bleibt es dann dabei. Das heißt, die Amateure gewinnen im Virginia Derby gegen die Profis aus der League One mit 3:1 und sind damit in der nächsten Runde. Und für Richmond war es das dann schon mit der kleinen Pokalreise.
Ehrlich gesagt, vielleicht sind sie einfach nur nicht gut ins Spiel gekommen. Vielleicht hatten sie aber auch gar nicht so die Lust auf den Pokal oder auf dieses Spiel, weil so richtig der Ehrgeiz war irgendwie nicht da, hatte ich den Eindruck.
Kann ich durchaus unterschreiben. Und die Tatsache, dass diverse Content-Creators, Podcaster und so weiter von Richmond nicht mehr über das Spiel reden wollen in ihren Folgen, zeigt dann schon, dass sie auch nicht zwingend begeistert von dem Ergebnis waren und auch nicht das lieber schnell verdrängen wollen.
Das Spiel hat nie stattgefunden.
Stichwort Spiel, das stattgefunden hat und das wahrscheinlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Lass uns in die zweite Partie gehen im Open Cup, die wir besprechen wollen. Und da haben wir gleich das Debüt zweier Teams. Einmal die Gäste aus Boston oder eher Cambridge, einem Vorort von Boston, CD Firelense mit ihrem Debüt und das allererste Spiel von Portland Hearts of Pine, dem USL League One Team aus Maine. Ich habe mir das Spiel komplett live angeguckt. Du hattest dieses auch über Strecken mit angeguckt. Was war so dein Eindruck vom Open Cup Spiel in Maine?
Also mein allererster Eindruck war, dass es ganz schön dunkel ist, Spielfeld. Das war nicht so, wie man es kennt. Es wirkte nicht so, als wenn es da Flutlicht gäbe, sondern eher, dass so an verschiedenen Stellen kleine Lichter sind, wie man sie ja abends in so einer ganz normalen Straße vielleicht miterleben würde. Aber ja, es war eine sehr dunkle Partie. Warum, erklärt sich auch recht schnell. Es ist ein Highschool-Gelände. Und das war auch kein Platz, wo jetzt wahnsinnig viele Zuschauer hätten Platz finden können. Es sind einige da. Es sieht sogar ziemlich gut gefüllt aus für die Möglichkeit, die sich da bietet. Im Hintergrund sieht man auch die Highschool. Also es ist wirklich so ein ganz klassischer Highschool-Platz. Und da spielen die Männer dann den US Open Cup. Für die Premiere, also die Fans, hatte ich so den Eindruck, die haben durchaus Bock. Die haben sich gefreut, dass endlich es losgeht. Und die Partie war ja dann auch ganz unterhaltsam. Also es war so unterhaltsam, dass ich mir fast die ganze Partie angesehen habe und erst die letzten 15 Minuten dann ins Bett gegangen bin. Aber da war ja eigentlich auch schon klar, wer gewinnt.
Gehe ich mit. Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich habe die Partie sogar zweimal geguckt, weil ich sie auch in meinem englischen Solo-Podcast über den Club ja auch mal sezieren musste. Ich fand, wir haben zwei gleiche Halbzeiten gesehen, die vom Modell halt genauso abgelaufen sind. Beginnen wir mit der ersten Szene, die quasi auch wirklich relevant war. Und das war das 1:0 für Portland. Ich fand es sehr ironisch am Ende, wer der Torschütze war. Denn es gab von rechts einen Querpass in die Mitte. Die Abwehr von Firelense kann den Ball so ein bisschen klären. Der Ball trudelt zurück. Und Walter Varela nimmt den Ball an und haut ihn dann aus recht kurzer Distanz ins Tor rein. Warum ich es ironisch finde: das allererste Tor der Clubgeschichte wird von einem Spieler erzielt, der über ein Jahr nicht mehr selber Fußball gespielt hat. Kann man auch ein perfektes Pokalwunder bezeichnen.
Und es war irgendwie, also ich fand ehrlich gesagt, dass es auch ein bisschen überraschend kam zu dem Zeitpunkt. Man hat zwar gesehen, dass die Hearts of Pine irgendwie ein bisschen schon das an sich stärkere Team sind, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mit einem Tor gerechnet. Das kam dann recht plötzlich. Es war aber auch nicht das letzte Tor in der zweiten Halbzeit. Und ich fand das ziemlich schön. In dem Fall, klar, die Hearts of Pine haben recht viel Druck gemacht, hatten, was war es gewesen, so eine Art Ecke oder kam es aus dem Spiel raus? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall flog der Ball Richtung Strafraum und dort steht dann, der nimmt den Ball so mit so einem seitlichen Fallrückzieher an und ballert ihn aufs Tor. Sieht ziemlich cool aus.
Gehe ich durchaus mit. Also Liadi hat ein sehr schönes Tor gemacht. Was mich halt beim erneuten Angucken des Spiels halt echt frustrierte aus Sicht der Verteidiger. Da waren 3 bis 4 Verteidiger um ihn herum und keiner hat zum einen beim fliegenden Ball zu ihm überhaupt richtig auf den Mann geguckt oder ihn verteidigen wollen und dann auch was machen können. Also es war schon, wenn du Amateur bist und sogar mit 4 Mann den Stürmer zustellst, aber es nicht mal ansatzweise schaffst, ihn zu klären, ja, dann verdienst du auch vielleicht, das Tor zu kassieren. Am Ende muss man sagen, passiert genau das, was ich am Ende nochmal wiederholen muss. Hearts of Pine schaltete ab. Das heißt, die Jungs aus Maine überließen dem Gegner so ein bisschen das Feld, die dann auch versuchten, mit eigenen Szenen ja zum Torerfolg zu kommen. Nur waren die Pässe und die Freistöße und die paar Ecken, die sie hatten, entweder nicht sonderlich gut oder vor allem auch wirklich harmlos, was so die Ausführung anging. Es gab so einen rausgefausteten Eckball vom Keeper, Hunter Morsi von Hart Portland. Und das war es auch wirklich an guten Szenen von Firelense in der ersten Halbzeit. Und so ging es dann mit einer 2:0-Führung in die Pause, wo dann der Stadion-DJ mein Highlight gewesen ist. Was der an coolen Liedern und guten Liedern abgespielt hat, das hat wirklich nicht nur mir gefallen, sondern auch vielen, die das Spiel verfolgt haben.
Was mir auch positiv aufgefallen ist in der Halbzeitpause, sie haben, zumindest im Stream, haben sie ja auch Videos gezeigt. Und das waren ja vor allem Videos vom Team, aber in erster Linie auch von den Supporters Groups. Und die waren sehr professionell und sehr unterhaltsam. Also es ist mir sehr positiv aufgefallen.
Ja, finde ich auch schön. Und es gab auch einen kurzen Clip von der Supporters Group mit deren Hauptchant, den ich auch mal sehr gerne in meinem Podcast nutze. Hat mir auch gefallen. Hat so ein bisschen die Stimmung weiter nach oben gepusht.
Ansonsten, die zweite Halbzeit, ja, war, du hattest es ja gerade eben schon gesagt, sie haben sich so ein bisschen zurückgezogen. Klar, wenn man so weit führt. Aber die Tore sind ja dann trotzdem noch gefallen. Und ich fand auch, dass 3:0 beispielsweise, so ein richtig schöner Distanzschuss einfach mal, der hat gezeigt, sie können was und man kann sich eigentlich auf die Saison freuen.
Ja, man kann sagen, es war eine Kopie der ersten Halbzeit. Also Hearts of Pine hat dominiert, hat 2 Tore geschossen und sich dann wieder zurückgezogen. Das 3-0 in der 62. war so ein bisschen die klassische Sturmsituation. Fernschuss auf den Keeper, Liadi springt dahin und haut den Ball aus kurzer Distanz rein, nachdem der Keeper halt ihn nur abprallen lassen konnte. Und das 4-0, was du, glaube ich, gerade eher meintest, war ja dann der Freistoß von Nathan Messer, der aus, ich glaube, knapp 35 Yards den Freistoß unten reinzieht. War ein sehr schönes Tor und spätestens da war dann die Messe gelesen. Und auch hier dann das gleiche Spiel. Also Hearts of Pine ziehen sich zurück, Feierlense kriegt ein bisschen mehr Spielraum, hat aber nicht wirklich Qualität. Und am Ende war es dann ein solides 4-0 im allerersten Spiel von Portland Hearts of Pine als ersten Profifußballteam ever aus dem Start. Und ja, 4-0, schönes Debüt vor heimischer Kulisse. Gute Stimmung von vorne bis hinten. Die Supporters Group hat ordentlich Stimmung gemacht, die Fans waren begeistert. Und ja, ich muss aber auch sagen, ein dankbarer Gegner. Also ein Profi-Club und einer, der mehr im Saft wäre, hätte wahrscheinlich einige Schwächen schon eher ausgenutzt oder hätte so ein bisschen mehr Druck gemacht. Aber ich würde sagen, am Ende können alle zufrieden sein.
Was du gerade verpasst hast, ist das wunderbare Wortspiel beim 4-0. Weil, wenn man sich den Torschützen ansieht, dann weiß man, dieser Freistoß war dermaßen messerscharf platziert. Nathan Mather oder Messer, Mather, I don't know. Also war ein sehr, sehr guter Freistoß, aber der Name hat leider sehr viel Potenzial für die Saison. Vor allem, wenn er weiterhin solche Freistöße macht.
Puh.
Ich habe angekündigt, dass da ein Wortspiel kommen wird.
Ja, gut, aber mit dem habe ich nicht gerechnet, aber gut. Aber ja, unterm Strich, Portland Hearts of Pine gewann, völlig verdient. Wie gesagt, die Jungs aus Boston waren auch am Ende, muss man sagen, nicht von der Qualität ebenbürtig. Unterm Strich, glaube ich, war schon eine ganz okaye Partie. Und jetzt freue ich mich auf die zweite Runde, denn am 2. April treffen meine Jungs von Portland Hearts of Pine auf deine Jungs aus Hartford. Wird also das erste New England Derby und zum allerersten Mal ein Podcast Derby, nachdem meine Toros ja nicht mehr leben.
Ja. Ich bin gespannt, das könnte eine sehr interessante Partie werden, einfach weil Hartford bis dato noch gar nicht funktioniert oder noch nicht gut funktioniert. Ein paar Sachen sind ja doch schon ganz okay. Während natürlich die Hearts of Pine, da fehlt noch die spielerische Erfahrung und sie sind ja an sich eine Liga tiefer. Also von der Theorie her sollte das für Hartford an sich ja gar kein Problem sein. In der Praxis habe ich so meine Bedenken.
Ich bin gespannt. Ich möchte mich noch ein bisschen zurückhalten, was meine Prognosen angehen. Denn wir müssen erstmal am Wochenende gegen Naples ran, die aktuell so ziemlich das beste Team in der League One sind, nach 2-3 Spieltagen. Aber ich glaube auch, es wird eine gute Partie und ich freue mich drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten möchte ich noch kurz erwähnen, wenn ihr ein bisschen mehr in die Tiefe Analysen haben wollt, gibt es ja jede Woche meinen englischen Podcast, Fallen Leaves, The Main Podcast. Da bekommt ihr alles Wichtige über den Club aus Maine. Und ich glaube, wir sind erstmal durch mit dem Open Cup für heute, oder?
Ja, wir könnten noch ein paar Ergebnisse ansagen. die vielleicht interessant wären. Also beispielsweise Miami FC hat durchaus überraschend geschafft, Naples United zu schlagen. Was heißt überraschend? Auch in dem Fall ein Amateurteam. Aber auch Miami ist ja immer nicht so wahnsinnig gut aufgelegt. Die Chattanooga Red Wolves mussten ins Elfmeterschießen gehen. Also auch da ist es sehr knapp geworden, haben sich dann da aber durchgesetzt. Naples, du hattest sie schon erwähnt, haben sich dagegen gegen Paradise durchgesetzt mit 1-2. Und ansonsten, ja, auch Loudon hat sich gegen Westchester United mit 2-3 durchgesetzt, auch da recht eng. Tulsa mit 0-1 gegen Tulsa Athletics. Alta hatte auch noch gespielt gegen Ventura County Fusion. In dem Fall 3-1 gewonnen. Und ich gucke gerade, ob noch ein wirklich relevantes Ergebnis dabei ist. Ja, Birmingham hatten wir ja auch schon, dass sie verloren hatten. El Paso 5-1 gegen Harpos, dürfte auch ein Amateurteam sein, durchgesetzt. Ansonsten gab es, glaube ich, keine weiteren großen Überraschungen.
Kann man gut so zusammenfassen. Ja, in der nächsten Woche gibt es dann die zweite US Open Cup Runde, die dann auch die letzte sein wird, die auf YouTube übertragen wird. Das heißt, wenn ihr euch die Spiele live oder im Real Life sehen wollt, geht auf den YouTube-Kanal des US-Fußballverbandes. Kleine Warnung, wenn ihr Highlight-Videos mögt, die haben nur die Extended Highlights. Die gehen mal eben 20 Minuten im Schnitt. Also guckt lieber gleich live, dann erspart ihr euch ein Highlight-Video, was gefühlt eine halbe Halbzeit ist.
Vor allem bei einem 1-0 dann ein 20-Minuten-Highlight-Video. Das wird super.
Was auch super wird, wird die Pause sein. Denn wir machen jetzt eine kleine Pause und sind dann zurück in Take Nummer 2 und widmen uns dann wieder unserem Kerngeschäft, nämlich der USL. Aber das dann gleich erst, wenn wir zurück sind bei meinsportpodcast.de.
Er war ein Künstler am Ball, ein Magier zwischen den Linien, doch Roberto Baggio war auch ein Spieler und Mensch voller Widersprüche. Ein Buddhist in einem katholischen Land, ein Star, der den Starkult verachtete. Er begeisterte die Fans von Fiorentina, Juve, Milan, Brescia, doch er passte nirgends in ein Schema. Warum lieben ihn die Italiener aber bis heute trotzdem und was macht ihn zu einer unserer 100 Fußballlegenden? Das hört ihr in unserer neuesten Podcast-Folge der 100 Fußballlegenden.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Nachdem wir die erste Runde vom US Open Cup besprochen haben, geht es zurück in den letzten Spieltag der USL Championship und der USL League One, denn die Super League bekommt bei uns diese Woche mal Pause. Und um allen ein kleines Rampenlicht zu geben, haben wir euch jeweils ein Spiel aus einer der Männerligen rausgesucht. Und ich würde sagen, wir gehen in das Spiel zuerst, auf das sich sehr viele gefreut haben. Und zwar die Oakland Roots trafen auf den San Antonio FC. Von der sportlichen Paarung her erstmal nichts, was so die krassesten Teams angeht. Aber es war das erste Spiel der Roots im berühmten Oakland Coliseum. Und recht schnell war schon klar, schon vor Wochen, dass sehr viele Zuschauer kommen werden. Siehst so, 20.000 werden wir locker haben. Und am Ende waren es 26.575 Zuschauer.
Wolf stand persönlich vor dem Stadion und hat jeden geklickert und gezählt.
Genau. Und ja, das war nochmal eine große Nummer oder auch ein perfektes Beispiel für alle Hater, die gerne behaupten, dass Fußball in den USA keine Zuschauer anzieht. Zweitliga-Fußball, 26.000 Leute da. Gute Stimmung. Und jetzt die Frage an dich, liebe Anne. War es denn auch sportlich eine gute Sache?
Mir fällt übrigens in dem Zusammenhang dabei auf, an dem Wochenende gab es ja auch das, oder unter der Woche, ich überlege gerade, das dürfte unter der Woche gewesen sein, gab es ja auch das Spiel vom US Men National Team, die ja im SoFi Stadium gespielt haben. Das sah zuschauertechnisch nicht so gut aus. In dem Fall sah das Kolosseum schon gut besetzt aus und hat schon irgendwie Bock gemacht. Generell muss ich sagen, man hat schon gesehen, dass ein Team das spielerisch und auch taktisch bessere Team ist und das auch recht schnell deutlich gemacht hatte. Aber trotzdem war es eine unterhaltsame Partie, die zwischenzeitlich auf Augenhöhe war, um es grob zusammenzufassen. Allerdings, wir haben schon nach wenigen Minuten zwei Tore. Das erste Tor fällt nach 5 Minuten und in dem Fall ist es ein langer Ball, der aus dem Strafraum von San Antonio bis vor an die Strafraumgrenze oder kurz vor die Strafraumgrenze auf Jake LaCava geschossen wird. Oder anders kann man es nicht sagen. Der ja, braucht nur noch kurze, wenige Meter zum Strafraum machen und passt ihn dann rüber zu Greif. Wir haben vorhin überlegt, wie man ihn ausspricht. Unentschlossen. Auf jeden Fall können wir über ihn nachher nochmal reden. Und der hat es dann recht einfach und macht den Ball ins Tor, sodass San Antonio mit dieser doch sehr guten Aktion 1-0 führt nach 5 Minuten.
Kann man nicht besser zusammenfassen. War wirklich gut gemacht, taktisch schnell erledigt und sah auch gut aus. Allerdings wurde dieses Tor nochmal verschönert aus Sicht von Oakland. Denn nur 2 Minuten später gab es eine Ecke für die Heimmannschaft. Und auch hier gab es einen klassischen Fallrückzieher. Der Ball kommt von der Ecke in die Mitte geflogen. Die Abwehr schafft es nicht so wirklich, den Ball zu klären, sodass der Ball ein bisschen in der Luft schwebt. Und Rasmussen bemerkt die Szene, dreht sich um und springt dann zum Fallrückzieher hoch. Er erwischt den Ball auch perfekt. Er geht rechts, ja, mittig unten am Pfosten rein. 1-1, Ausgleich. Oakland bebt, alle freuen sich. Und damit gleichen die Mannschaft der Heimfans sehr schnell aus. Und es gab sogar, ja, Beachbälle, die durchs Publikum geflogen sind. Hatte ein bisschen was von, was waren das, 90er WWE-Style. Fand ich irgendwie lustig.
Ja, oder Festival-Style, da sind auch immer irgendwelche Wasserbälle unterwegs. Es gibt in der 28., 29. Minute etwa eine Szene, die ist nicht so schön. Beteiligt ist der Torschütze vom 1-0 und der Torhüter von Oakland. Der Torhüter von Oakland, Kendall McIntosh, sieht, dass Grief in seine Richtung stürmt und will sozusagen in den Ball grätschen. Das Problem ist, er trifft nicht den Ball, sondern er trifft den Stürmer. Der geht zu Boden, bleibt dort verletzt liegen, musste schließlich auch verletzt ausgewechselt werden. Und wenn man sich das, zumindest aus den Kameraperspektiven, die angeboten werden, wenn man sich das ansieht, muss man leider schon sagen, es sieht nicht so aus, als wenn er den Ball trifft, sondern er trifft nur den Gegenspieler im eigenen Strafraum. Es hätte also in meinen Augen einen Elfmeter geben können und eigentlich auch eine Karte. Gab es aber beides leider nicht. Letztendlich ist ein Spieler verletzt ausgewechselt.
Ja, ich bin ehrlich, dass San Antonio-Fans eine rote Karte fordern, ist natürlich irgendwie nachvollziehbar. Aber auch aus neutraler Sicht, wenn du das siehst, der ist halt schon mit beiden Beinen rangegangen, hat ihn da umgehauen. Und ja, auch wenn man versucht, Torhüter zu schützen, finde ich, wenn du durchaus riskierst, dass du den Gegner erwischen kannst und ein Spieler dann auch noch verletzt wird, dann musst du da auch eine Karte geben. Eine Doppelbestrafung aus jetzt, keine Ahnung, Rot und Elfmeter wäre vielleicht viel, aber wirklich eine denkenswerte Karte war schon sinnvoll, denn wenn es sowieso 9 Karten in der Partie gab, kann es ja nicht daran gelegen haben, dass der Schiri seine Karten nicht gefunden hat. Und daher Glück für Oakland, denn ich hätte auch da gesagt, dass das durchaus ein berechtigter Elfmeter oder eine berechtigte Rote gewesen wäre. Und ja, Pacheco kommt rein und der war auch später noch ein bisschen wichtig. Aber ich will nur sagen, ich stimme dir zu. Das war sehr, sehr dumm vom ehemaligen San Antonio-Keeper, der im ersten Spiel in den alten Club mal eben so eine Szene macht.
Vor allem ist das ja ein Spieler oder ein Torhüter, der hat schon sehr viel Erfahrung. Der ist ja nicht erst zwei, drei Jahren auf dem Platz, sondern der hat MLS-Erfahrung, hat dort bei den Timbers gespielt, bei Sporting Kansas City. Also der weiß schon auch, wie man in so eine Situation geht. So in die Situation zu gehen, wir haben es ja schon gesagt, also ein Elfmeter oder eine Karte wäre mehr als berechtigt gewesen. So darfst du nicht in ein Spielgeschehen eingreifen.
Würde ich so sagen. Hast du bis zum nächsten Tor sonst noch eine Szene?
Nein.
Gut, dann spulen wir mal ein bisschen vor und springen genau 40 Minuten nach vorne. Denn in der 69. Minute fällt dann das entscheidende Tor der Partie, und zwar für die Gastmannschaft. Auch hier muss ich sagen, wieder ein recht schönes Tor. Es gab einen langen Ball in Richtung Strafraum von Oakland. Der San Antonio-Spieler köpft den Ball weiter, sodass der Ball in der Luft zu Harkinson kommt. Der sieht, dass der Keeper, also McIntosh, zu weit vor der Torlinie steht und lupft den Ball im Flug über den Keeper rüber. So gab es dann das 2-1 für San Antonio und ein sehr artistisches Tor von Luke Harkinson.
Was mir besonders in dieser Partie aufgefallen ist, es fallen keine weiteren Tore mehr. Aber trotzdem wirkt San Antonio deutlich besser. Man sieht es auch in der Tabelle, sie haben bisher alle Spiele gewonnen. 5 Tore, 1 Gegentor, also bis dato ein sehr, sehr guter Saisonstart für sie. Und auch in dieser Partie sieht man durchaus auch warum. Sie wirken insgesamt viel, viel stimmiger und haben auch deutlich bessere Chancen, die sie dann auch ganz gut nutzen. Was sich künftige Teams auf jeden Fall ansehen müssten, ist, wie gut es San Antonio schafft, Seitenwechsel auch über große Distanzen zu machen. Also die beiden Tore sind jeweils daraus entstanden, dass ein Seitenwechsel von in der Regel hinten links nach vorne rechts stattgefunden hat und man sehr schnell, beziehungsweise gut, das zweite Tor kam von rechts, aber trotzdem in beiden Situationen sehr schnell man sehr weite Strecken überbrücken konnte und dann umschalten konnte in den Angriff. Das wird ein Momentum sein, was andere Teams definitiv unterbinden müssen und dementsprechend dürfen sie ihre Gegner da nicht mehr frei stehen lassen.
Gehe ich mit. Also mir hat San Antonio auch gut gefallen. Es war für mich jetzt das erste Spiel, was ich tatsächlich dieses Jahr von denen gesehen habe, also live gesehen habe. Und es war wirklich sehr gut. Wir haben auch die guten Ballwechsel und auch die guten Freistöße gefallen. Also du siehst, dass die Standardsituationen wirklich gut durchtrainiert werden und auch echt man zielsicher zum Mann kommt, weil es gab halt schon einige Szenen in den letzten Jahren, da wirkten die eher wie Zeitverschwendung. Und jetzt sieht man schon, wo so die Gedanken des neuen Trainers sind. Und daher bisher war der Trainerwechsel von Alan Messina zu Carlos Llamosa eine gute Idee. Und ich bin gespannt, ob sie das halten können.
Absolut.
Stichwort halten können und Texas. Lass uns doch mal in eine andere Partie gehen, die ebenfalls texanische Beteiligung hat. Denn in der League One gab es das allererste Ligaspiel vom neuen Texoma FC und die trafen auf One Knoxville aus Tennessee. Viele, einschließlich mir, fragten sich, nachdem Texoma ja vor ein paar Tagen erst im Open Cup rausgeflogen ist, wie werden sie gegen Knoxville auftreten? Immerhin Heimspiel, erstes Spiel zu Hause vor den Fans, zumindest in der Liga, voll motiviert, mit großen Namen stellenweise wie Salomon Asante im Kader. Ich bin ehrlich, ich war echt enttäuscht von ihnen am Ende. Was sagst du dazu?
Stimme ich dir zu. Allerdings muss ich sagen, fand ich die ganze Partie jetzt nicht wahnsinnig gut. Wenn man sich, also da ist auf jeden Fall ein gewaltiger Klassenunterschied zwischen der Partie von Oakland und San Antonio. Klar, ist auch eine andere Liga, ohne Frage. Aber trotzdem, beide Teams wirkten in dieser Partie noch gar nicht so saisonbereit, könnte man sagen. Am Ende gibt es ja auch einen deutlichen Sieger, der ist auch völlig verdient. Aber insgesamt muss ich sagen, war das jetzt nicht die allerbeste Partie. Bei Texoma qualitativ noch mal weniger. Was am meisten bei Texoma aufgefallen ist, ist, glaube ich, das Trikot. Wir haben uns vorhin ein bisschen darüber unterhalten, dass mich dieses Trikot an das Trikot von dem einen deutschen Kreisliga-Team erinnert, was aus einer Mannschaft aus der JVA besteht. Die haben schwarz-weiße Trikots, wie man sie so aus Knastfilmen kennt. Texoma hat quasi das gleiche, nur in weiß und rot. Nicht besonders spannend, nicht besonders hübsch. Exakt wie ihr Spiel.
Ich meine, ich bin jetzt als Hertaner nicht zwingend voreingenommen, was Trikots mit rot-weißen Streifen angeht. Ich bin nicht unvoreingenommen, wollte ich sagen. Ja, mich erinnern die Trikots dann doch sehr an so die typischen englischen Trikots von Stoke oder Sunderland oder eben den Waldmenschen aus Köpenick. Man muss halt sagen, es gab einen großen Fehler bei Texoma, der sich durchs Spiel gezogen hat. Sie haben versucht, sehr hoch zu verteidigen, also quasi weit aufzurücken, hatten aber dann das Problem, dass hinten keiner mehr war. Bestes Beispiel, 24. Minute. Mark Doyle hat bei Rhode Island überhaupt nicht überzeugt. War vorher ganz okay in Irland, die jetzt europäisch gesehen auch nicht die krassesten sind, fußballqualitätstechnisch in den Ligen. Aber selbst hier konnte er sich das nicht nehmen lassen. Denn er kriegt den Ball, läuft ganz alleine auf den Strafraum und den Keeper von Texoma zu. Keiner seiner Gegner ist überhaupt nah genug an ihm ran, um irgendwie grätschen oder tackeln zu können. Er läuft Richtung Strafraum, der Keeper kommt raus und er schiebt den Ball unten rechts rein. Easy peasy Tor, nicht gut verteidigt und das 1:0 für die Jungs aus Tennessee.
Ansonsten in der ersten Halbzeit fand ich, gab es jetzt keine größeren weiteren Highlights. Der einzige, der mir so ein bisschen auffällt, ist der Torhüter von Texoma, der den einen oder anderen Ball gehalten hat und da hinten soweit recht souverän wirkte an dem Tor davor. Er muss ins 1-1 gehen, da kannst du kannst du jetzt nicht so wahnsinnig viel als Torhüter machen. Da ist immer ein bisschen Glück mit dabei. Aber ansonsten hat er mir soweit in dieser Partie gefallen. Erheblich mehr gefallen als die Verteidiger, die, wie du es schon gesagt hast, immer sehr weit oben standen. Und es gibt eine weitere ähnliche Szene und ich meine sogar, derjenige, der diese Szene mit einleitet, ist wieder Doyle. Denn der fängt ungefähr an der Mittellinie den Ball ab und passt ihn dann perfekt in den Lauf von Tequila, dem Deutsch-Polen. Und auch dann entsteht wieder die gleiche Situation. Da ist zwar irgendwie in der Nähe ein Verteidiger, aber auch trotzdem auch zu weit weg. Tequila ist schneller. Letztendlich geht es in die 1:1-Situation mit dem Torhüter. Der kann auch da wieder nicht so wahnsinnig viel machen, irgendwie nur versuchen, die Ecke so klein wie möglich zu machen. Aber Tequila nutzt die Zeit, nutzt die Gelegenheit, macht das Tor. Das ist auch, also man muss sagen, Knoxville ist das noch bessere Team von beiden. Sie nutzen die Chancen, die ihnen da gegeben werden von Texoma. Da muss definitiv strategisch was ganz anderes her, weil das mit der Verteidigung auf die Art und Weise nicht funktioniert. Dafür müsste sie dann erheblich schneller reagieren können. Zumal ein Doyle, der das 1-0 gemacht hat, jetzt nicht der allerschnellste ist.
Bin ich dabei. Also fiel mehrmals auf, dass die Linien viel zu weit vorne sind, dass dann hinten noch viel zu viel Platz ist. McCready, der Torwart von Texoma, kann noch mal so eine mögliche gleiche Szene halten und gefiel mir auch noch mal am besten in der Partie. Also er hatte einige gute Paraden, aber wenn du halt schon 0:2 hinten liegst, ist es am Ende auch relativ unwichtig, ob du 0:3 oder 0:4 verlierst. Klar, am Ende für die Tordifferenz vielleicht nicht, aber verloren ist verloren. Und ja, keine gute Woche für Texoma. Im ersten Spiel der Clubgeschichte gegen Amateure aus dem Pokal geflogen und dann im ersten Spiel der Liga auch nicht wirklich gut ausgesehen. Da ist echt noch viel Arbeit und ich stimme dem Großen und Ganzen zu. Abseits der Tore von Knoxville war das jetzt keine krasse Partie, aber immer noch ein bisschen spannender als die unentschiedenen oder knappen Ergebnisse vom Rest des Wochenendes.
Ja, so ist es.
Gibt es am kommenden Wochenende denn noch Partien, die dich interessieren oder wo du sagen würdest, hey ja, die möchte ich gerne empfehlen?
Also wir haben in der League One auf jeden Fall ein Spiel zu einer angemessenen Zeit, nämlich um 23 Uhr. Und in dem Fall sind es die Richmond Kickers. Die haben ja schon 3 Spiele, allerdings eines davon verloren, 2 gewonnen. Also auch da, die Saison läuft ganz gut, außer US Open Cup, aber auch noch nicht perfekt. Und sie treffen auf Forward Madison. Die hatten bis dato erst ein Spiel, das hatten sie mit 0:2 verloren. Dementsprechend, Forward Madison wird da mit ordentlich Dampf kommen, die wollen unbedingt die Punkte haben. Und die Richmond Kickers müssen versuchen, wieder in die Spur zu kommen, nachdem sie jetzt aus dem US Open Cup raus sind. Und die Uhrzeit mit 23 Uhr ist natürlich super für deutsche Zuschauerzeiten.
Bin ich ganz bei dir. Was ich nicht ganz so gut finde, und das öfters leider vorkommt in der USL, ist, dass wir teilweise 3-4 Partien haben, die zur selben Zeit starten. Ich bin ehrlich, ich schaffe 2 Partien gleichzeitig mit auf einem Bildschirm, dann bin ich noch aufnahmefähig. 3 gehen überhaupt nicht mehr. Und das finde ich so aus Planungsgründen, was Zuschauer, die nicht im Stadion sind, irgendwie eher blöd geplant. Aber was Tipps angeht, gibt es in der Championship gleich 4 Spiele, die tatsächlich zu guten Zeiten laufen oder halt sogar noch vorm Wochenende sind. Von Freitag auf Samstag um 1 Uhr morgens haben wir Tulsa gegen Sacramento und danach 3 Spiele zu frühen Abendzeit am Samstag. Hartford trifft auf El Paso um 19 Uhr deutscher Zeit am Samstag und um 21 Uhr haben wir die Partien von Loudon gegen Rhode Island und Louisville gegen Detroit. Alles unterhaltsame Ansetzungen, wie ich finde, und ja, zu angenehmen deutschen Uhrzeiten. Viel besser als irgendwie Anstoß um 3.30 Uhr deutscher Zeit.
Definitiv. Und von Hartford erwarte ich eine gute Partie. Sie spielen jetzt das zweite Spiel, meine ich, zu Hause. Gegen El Paso, das ist möglich, da Punkte mitzunehmen. Und wenn, dann im Idealfall auch 3 Punkte, nicht nur einen.
Ich würde noch einen kleinen Tipp geben, was die League One angeht. Denn in der Nacht auf Sonntag gibt es das erste Spiel von meinen Jungs aus Portland in Maine. Die treffen um 0 Uhr auf den FC Naples. Naples, auch eins der neuen Teams, die erobern gerade die Liga und die Herzen im Sturm. Durch gute Leistungen und ja, einige Fans zu Hause dürfte eine sehr spannende Partie werden. Und auch als neutraler Fan, glaube ich, durchaus unterhaltsam. Und ja, das wäre mein Tipp aus der League One. Ansonsten gilt, alle Spiele wie üblich live auf YouTube. Die Aufzeichnungen bleiben da gespeichert. Und Highlight-Clips gibt's auch. Das heißt, wenn ihr es doof findet wie ich, dass 3-4 Spiele zur gleichen Zeit stattfinden, kein Problem, guckt sie am nächsten Morgen in Ruhe nach.
So ist das.
Hast du sonst noch was USL-technisch?
Ich überlege gerade, aber nein. Keine Skandale, keine großen neuen Meldungen. Nein, eigentlich nicht.
Dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge von Sideline, dem USL-Podcast, gewesen sein. Wie üblich gilt, wenn ihr Wünsche habt, Fragen, Kritik, lasst es uns gerne auf den sozialen Netzwerken oder unter den möglichen Podcasts wissen. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche, dann in Folge 126 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Ciao.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.